Heute im Podcast Katharina Wolf. Katharina ist Herausgeberin des Strive Magazins. Strive, das ist das neue Wirtschaftsmagazin rein aus Frauenperspektive. Warum Katharina, nachdem sie Schlagersängerin war, Jura studiert hat, ein eigenes erfolgreiches Unternehmen gegründet hat, jetzt auch noch Herausgeberin wird, was uns beide in der Vergangenheit mit dem Fernsehgarten verbindet und warum ich als Feminismus-Azubi auch gerne das neue Strive-Magazin lese, das verraten wir beide euch jetzt in der neuen Episode von Das Digitale Sofa.
Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Das Digitale Sofa. Heute schalten wir nach Hamburg und zwar zur Herausgeberin, Verlegerin Katharina Wolf mit ihrem Female Manager Magazin Strive. Hallo Katharina, grüß dich.
Hallo lieber Oliver, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich bin ja froh, dass du Zeit gefunden hast, kurz vor der Release quasi von eurer zweiten Ausgabe mit mir heute zu sprechen.
Genau, ja, in der Tat. Am 25.03. sind wir mit der Ausgabe 2 rausgekommen. Also ist jetzt gerade ordentlich die VÖ-Woche, wie man im Sprech so schön sagt, die Veröffentlichungswoche.
Ja. Ja, wie fühlt sich das so an, jetzt Verlegerin zu sein?
Du, sehr gut. Ich hatte diesen Traum des Publishings, hatte ich schon viel länger und Corona hat dann irgendwann mich dazu enabled, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit hatte, auch zum Nachdenken, mal zu überlegen, was waren denn so die Irgendwann-Momente in meinem Leben, die ich immer schon mal machen wollte, aber wozu es noch nie die Gelegenheit gab oder wo die Zeit auch nicht da war. Und tatsächlich war ein Wirtschaftsmagazin, was sich an Frauen richtet, weil ich selber häufig viele Wirtschaftsmagazine wie die Vivo und die Kapital und die Business Bank und das Manager Magazin und wie sie nicht alle heißen, gerne gelesen habe, aber meistens nur so bis zur Hälfte. Und nach der Hälfte war mir dann relativ schnell klar, dass diese Zeitschriften nicht für mich geschrieben sind, sondern für mich in männlich, weil sowohl die Werbewelten sich an Männer richten, die meisten Stories sich an Männer richten und auch viel zu wenig Role Models in weiblicher Form tatsächlich abgebildet werden. Und deswegen habe ich gesagt, dann muss doch irgendjemand mal diese Marktlücke schließen und dieser irgendjemand oder diese irgendjemand war ich dann.
Ja, cool. Ich sag mal, du sagst gerade ja, da hat dich die Corona-Krise quasi enabled. Also ich kenne ja nur alle meine Kontakte aus der klassischen Verleger-Printbranche, die sind ja erstmal bei Corona erstmal schön alle in die Knie gegangen. Warum hat das bei dir so gut, trotz Krise, so gut funktioniert?
Ich glaube, es kommt ja immer darauf an, von welchem Niveau man kommt. Wir sind gestartet als ganz kleines Team. Wir sind nach wie vor nur ein vierköpfiges Festangestellten-Team. Wir haben ganz viele freie Autorinnen hauptsächlich, aber ein, zwei Autoren auch dabei, die für uns schreiben. Das heißt, wir haben relativ geringe Fixkosten und starten jetzt ja gerade erst. Das heißt, solche Dinge wie, dass wir am Flughafen nicht gut verkaufen, weil da wenig Traffic ist, dass wir in den Business-Launches zum Beispiel nicht ausliegen, bei der Lufthansa oder so, in der Business Lounge, das ist für uns gar kein Thema, weil wir das noch nie gemacht haben und deswegen uns jetzt gerade nichts weggebrochen ist. Das heißt, wir setzen jetzt komplett neu auf eigentlich neue Vertriebskanäle im Sinne von, wir bauen eine große Online-Community auf. Wir verkaufen online tatsächlich besser als im Einzelhandel, auch weil wir noch eine Marke sind, die natürlich an Bekanntheit jetzt noch jeden Tag gewinnt. Aber ich glaube, deswegen haben wir diese ganzen Schwierigkeiten, die Dinge, die vorher gut gelaufen sind, die haben wir gar nicht mitbekommen. Das heißt, wir können uns jetzt sofort auf diese Situation einstellen, dass sich das Kaufverhalten verändert hat und können deswegen, glaube ich, gleich von Anfang an da die richtigen Impulse setzen und die Menschen, die uns abonnieren wollen oder die uns lesen wollen, direkt über den richtigen Kanal abholen.
Die, wie sieht das aus? Fällt es euch schwer, jetzt dann Werbekunden zu kriegen oder ist einfach eure Nische quasi so perfekt, dass da gar kein Problem gibt?
Naja, also ich glaube, jeder, der in der Werbebranche sagt, es gibt gar keine Probleme, der Euro sitzt überall locker, ich glaube, der hat noch nie mit einem Kunden gesprochen, deswegen, das stimmt definitiv nicht. Wir merken allerdings, dass der Werbemarkt schon existent ist, dass es immer noch viele Marken gibt da draußen, die gerne werben wollen, die aber eben sehr genau wissen wollen, an welche Zielgruppe richtet sich das denn? Kann ich vielleicht nicht nur im Printmagazin, sondern auch online dann werben? Wie eng ist denn der Kontakt zu der Online-Community und? Und tatsächlich eben auch, wie viel erreicht das? Also früher wurde sehr, sehr viel in dem sogenannten TAP, dem Tausender-Auflagenpreis, gemessen heutzutage. Und das hat auch das Online-Marketing mit Sicherheit verändert. verändert wird, vielmehr im TKP, also im Tausender Kontaktpreis, also wen erreiche ich tatsächlich, gemessen. Und da sind wir tatsächlich gar nicht so schrecklich viel schlechter als die großen Magazine, weil wir eben am Anfang jetzt auch als Werbemaßnahme relativ viele Direktversendungen an die Zielgruppe rausschicken. Also das heißt wirklich Influencer oder tolle Frauen in Vorständen und so weiter sehr konkret adressieren, denen Hefte in die Firma, was anderes darf man ja nicht, schicken. Kann man ja alles öffentlich recherchieren und da dann tatsächlich auch so sehr viele aus der Zielgruppe erreichen, ohne dass die am Anfang auf uns aufmerksam geworden sind. Deswegen sind Werbekunden bei uns tatsächlich auch, weil wir dann eben über die Online-Community, sag ich mal, über verschiedene Kanäle, über Instagram, über LinkedIn, über die Website, über Newsletter so viele Touchpoints zu unseren LeserInnen haben, dass wir tatsächlich da bisher bei den Werbekunden, ich knock on wood, ich klopfe kurz mal auf Holz, bisher tatsächlich, ich möchte nicht sagen, offene Türen einrennen, aber sehr, sehr viele das extrem spannend finden und wir ab Ausgabe 1 schon gleich so tolle Werbekunden hatten wie Douglas und McKinsey, die einfach von vornherein sagen, so ein Magazin braucht auch den Support am Anfang, die Idee ist gut, das Konzept ist gut, das wird es auf jeden Fall, also wir sind durchfinanziert für das erste Jahr, von daher braucht man da auch keine Sorgen sich zu machen, weder wenn man ein Jahresabo kauft, noch wenn man irgendwie bei uns viel inseriert, dass das irgendwie irgendwann für in einer Insolvenzmasse endet. Ganz im Gegenteil, bisher sind wir deutlich über dem Plan. Und tatsächlich, wie gesagt, ist der Werbemarkt mit Sicherheit nicht auf dem boomendsten Punkt, aber für uns bisher läuft es tatsächlich sehr gut.
Das ist doch schön, dass auch mal so eine Success-Story in so einer Pandemie-Zeit gelingen kann. Ne? Du bist ja nicht schon immer Herausgeberin. Du hast ja auch ein Leben davor quasi gehabt. Erzähl doch mal ein bisschen, ich finde das ja immer spannend. Wie ist denn so, wie war dein Werdegang? Was hast du alles in deinem Leben vorher schon gemacht, bis es jetzt hier zur Gründung von Strive kam?
Ja, ich habe einen sehr bunten Lebenslauf. Ist ganz lustig, weil viele natürlich sagen, irgendwie gerade als HRler, der ich ja gar nicht bin oder die ich gar nicht bin. Ich bin ja Recruiterin, wenn man so will, weil ich Personalberaterin bin. Aber alle, die mit einem HR-Bezug haben, da vermutet man ja immer, dass die besonders tolle Lebensläufe mit einem besonders roten Faden haben. Das habe ich absolut nicht. Ich bin ein ziemlich bunter Vogel. Ich habe 10 Jahre, also ganz früh mit meinem Vater zusammen angefangen zu singen. Mit 14 haben wir die erste CD veröffentlicht. Zusammen als Duett, da haben wir Schlager gesungen und das lief dann so 10 Jahre und dann hat sich mein Lebenslauf irgendwie so im 10-Jahres-Rhythmus immer verändert. Also ich habe 10 Jahre Schlager gesungen, so ungefähr bis ich ja Mitte 20 war. Parallel habe ich mit 19 angefangen, Jura zu studieren, habe das durchgezogen, aber nie als Juristin gearbeitet, weil ich dann zwischendurch ein Praktikum gemacht habe in einer Personalberatung und da die Liebe zu meinem ersten Baby, sage ich mal, zu meiner ersten Firma entdeckt habe, nämlich zum Thema Personalberatung. Da sind wir spezialisiert auf das Digitalgeschäft, das vielleicht noch so kurz als Erklärung hinten dran und auf Führungskräfte. Ich habe zwischendurch 10 Jahre Politik gemacht. Also eigentlich waren es so 10 Jahre Schlager, 10 Jahre Politik, 10 Jahre Personalberatung oder jetzt sogar 11 schon. Jetzt beginnt gerade Strive. Ich bin gespannt, die Personalberatung habe ich ja nach 10 Jahren auch nicht abgegeben, sondern mache die nebenbei weiter. Habe allerdings so ein tolles Team, dass ich eben einen Großteil meiner Zeit mittlerweile Strive widmen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo es in den nächsten 10 Jahren Strive hingeht.
Finde ich immer sehr lange eine interessante Mischung, ja, vom Schlagerstar über die Politik.
Absolut.
Verlegerin. Was kann man denn als Schlagerstar für die Politik lernen?
Ich glaube, dieses so tatsächlich zu präsentieren, sich in ein Thema reinzugraben, habe ich eher im Juristischen gelernt. Aber ein Thema so zu präsentieren, dass es auch jemand versteht. Denn das vergessen ganz viele Politiker, dass man nicht über die Köpfe, also wir haben in Hamburg unter anderem, als ich angetreten bin, eine Wahl damit verloren, dass der Spitzenkandidat ganz häufig über die Köpfe der Bürger hinweg gesprochen hat. Und ich glaube, sehr zielgruppengerecht, sag ich mal, zu denken und also als Juristin, man unterstellt einem Schlagerpublikum ganz häufig, dass es nicht unbedingt die intelligentesten Menschen sind. Das stimmt, weiß Gott nicht. Das sind nur meistens nicht unbedingt die jüngsten Menschen. Und auch das hat Helene Fischer komplett verändert. Aber damals, als ich das gemacht habe, noch so Anfang der 2000er, Da war das eine sehr, sehr, sehr heterogene Zielgruppe, auf die man da getroffen ist, im Schlagersingen. Wenn man zum Beispiel beim Fernsehgarten aufgetreten ist, wo ich ein paar Mal auftreten durfte, da sind dann auf so einem Gelände 2000 Menschen, die danach Autogramme wollen und mit denen man ganz kurz irgendwie zumindest ins Schnacken kommt, wie man so schön in Hamburg sagt. Und da merkt man doch, wie unterschiedlich einfach die Menschen sind, die da hinkommen und dass man sich da sehr genau drauf einstellen muss. Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, aus dem Schlager mitgenommen, auf jeden Fall in die Politik. Also sowohl ein bisschen dieses Zielgruppendenken als auch dieses, wie präsentiere ich etwas, sodass meine Zielgruppe es tatsächlich versteht.
Ja. Beim Fernsehgarten hat auch meine Karriere begonnen als Kabelhilfe.
Aber, wie cool.
Ja, komm ja aus Mainz. Ja. Da war das üblich, dass man da in den Ferien beim Fernsehgarten gejobbt
cool.
hat. Ja, lass uns mal, da ist es ja fast logisch, dass du jetzt irgendwann mal quasi in den Bereich quasi des Magazins kommst, weil ich finde so, wie gesagt, ich bin ja direkt Abonnent geworden. Ich finde, das kann man auch sehr gut als Mann lesen, also um das mal klar zu sagen. Die Themenmischung ist ja, finde ich, jetzt ja auch total spannend und ich glaube gar nicht, dass man oder sag mal andersrum, ich erkläre mal vielleicht mal kurz, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Weil ich finde, Strive ist ja so ein Wort, das hört man immer wieder. Ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen so eine richtig gute Übersetzung dafür gibt, aber es bezeichnet ja eigentlich dieses Streben nach irgendwas. Oder
genau, nach etwas Streben, ja. Genau. Ja. Du, wir haben ganz lange überlegt, soll es ein deutscher Titel sein? Meine zwei Co-Founder, vor allen Dingen mein einer Co-Founder, der in New York sitzt, einen Verlag in New York hat, also der das Verlags-Know-how quasi bei uns mit eingebracht hat, Sebastian Raths, mit dem habe ich lange überlegt. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen einen geschlechtsneutralen Titel auf jeden Fall haben und wir wollen ein Wort sein, was nicht so klar im Ausdruck ist, dass wir gar keine Möglichkeit haben mehr, uns ein bisschen nach links oder rechts zu bewegen, was einen wirtschaftlichen Bezug hat, was für die Zielgruppe, die ja schon primär Frauen sind, aber deswegen danke, dass du das sagst. Ich glaube, jeder Mann, der Strive tatsächlich gelesen hat, sagt danach, kann ich doch genauso gelesen wie jede Frau. Genauso ist es aufgebaut. Wir sind in erster Linie ein Wirtschaftsmagazin und in zweiter Linie aus Frauenperspektive. Deswegen ein geschlechtsneutraler Titel. Uns ist auf Deutsch schlichtweg nichts eingefallen, was uns so als Wort so klar motivierend vorgekommen ist. Und so kamen wir durch Zufall irgendwann auf das Wort Strive. Also tatsächlich mein Co-Founder Sebastian sagte irgendwann so, ja, was ist denn mit Strive? So, und dann haben wir tatsächlich, es gibt eine Firma, die den Namen trägt. Da mussten wir dann noch markenrechtlich kurz uns einmal absichern, was aber wunderbar geklappt hat. Und dann war irgendwie klar, okay, Strive, glaube ich, ist der Weg, auf den wir gehen wollen, weil wir Frauen, aber auch Männer eben dazu motivieren wollen, sich immer ein bisschen weiter nach vorne zu bewegen, nach etwas zu streben, wie das Wort es eben sagt. Und deswegen sagen wir auch immer, haben wir so einen ganz kleinen Bildungsauftrag. Wir haben zum Beispiel lange diskutiert, ob in Ausgabe 1 kommen zum Beispiel unheimlich viele englische Begriffe vor, weil die relativ digital und startup-lastig ist, die Ausgabe. Und da haben wir gesagt, wollen wir jetzt, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, in der Vivo darf kein einziger englischer Begriff abgedruckt werden. Da haben wir gesagt, wollen wir das sein? Da haben wir gesagt, nee, wir wollen, also unsere Leser sind überdurchschnittlich intelligent, also zumindest von dem her, was wir zurückgespielt kriegen, kann das nur so sein. deswegen haben wir gesagt, und jeder, der das Wort nicht kennt, googelt vielleicht, aber hat danach vielleicht was gelernt. So, und deswegen haben wir auch gesagt, Strive passt tatsächlich da, glaube ich, zu allen Bereichen und deswegen auch zur Wortwahl. Ja. So ist ein bisschen die Entstehungsgeschichte zum Namen.
Ist, weil du gerade sagst, dass ihr das Heft Nummer 1 war jetzt ein bisschen digital oder Startup-lastig. Habt ihr mal quasi, gibt's was ist sozusagen das redaktionelle Konzept? Ihr erscheint zweimonatlich, richtig?
Genau, wir erscheinen alle 2 Monate, immer im ungeraden Monat am Ende.
Deswegen jetzt auch am 25. März.
Deswegen auch der 25. März, genau.
Ja. Das heißt, gibt es immer pro Magazin irgendwie also so einen Schwerpunkt dann auch?
Genau, also wir haben immer so einen Schwerpunkt, unter den wir ein Heft stellen. Da grooven wir uns natürlich auch gerade noch ein. Heft 2 ist, wie gesagt, gerade erst rausgekommen. Wir sitzen natürlich schon mitten in Heft 3, sind da eigentlich schon am Finalisieren wieder. Und haben jetzt immer ein Schwerpunktthema, was sich durchs ganze Heft immer mal wiederfinden lässt, was aber nicht, wir sind keine Brand 1, die ein komplettes Schwerpunktthema durchs Heft zieht, weil wir eben 4 große Rubriken haben, die immer wieder stattfinden. Das ist auf der einen Seite Business and Politics, auf der anderen Seite Invest in Financials, People und Lifestyle and Health. Und dadurch, und diese 4 großen Themen, wo ja bei Finanzen, sag ich mal, auch schon bei Invest in Financials sind schon fast 2 Themen mit drin. Business and Politics sind auf jeden Fall 2 Themen und Lifestyle and Health auch 2 Themen. Deswegen gibt es mehrere, also bei den 6 Ausgaben auch 6 verschiedene Schwerpunkte, sag ich mal. Ausgabe 1 war natürlicherweise im Startup-Digital-Umfeld, weil ich einfach aus diesem Umfeld komme, da am meisten große, tolle Kontakte habe, wo wir auch extrem gute Storys stricken konnten, hinter die Kulissen blicken konnten. Ausgabe 2 ist so das ganze Thema besser zusammen. so sowohl in der Familienplanung, sage ich mal, oder in der Paarplanung, aber auch in der Zusammenarbeit im Team. Deswegen ist das Cover-Thema sind Wladimir Klitschko und seine CEO Tatjana Kiel, die eben erzählen, warum sie so besonders gut zusammenarbeiten. Im Heft haben wir nochmal als großes Interview Tobias Rage, den HRS-Erben oder ne, der HRS, die große Hotelvermittlungsplattform, mit aufgebaut hat, mit seiner Familie zusammen, der mit seiner CMO und CHRO zusammen erzählt, warum die so besonders gut da drin zusammenarbeiten. Wir haben hinten im Heft eine Story darüber, warum eine der wichtigsten Karriereentscheidungen für eine Frau eben auch die Wahl des Mannes ist, ob der das supportet oder nicht. Und dass es vielleicht deswegen manchmal auch gut ist, keinen Mann zu haben oder dass es diese Lebensmodelle gibt, zeigen da verschiedene Lebensmodelle eben auf. Und so zieht sich ein Schwerpunkt durchaus durch das Heft. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch ganz normal, also wir haben Porträts mit drin, in Ausgabe 2 zum Beispiel mit Nikita Thompson, die bekannt geworden ist bei ProSieben darüber, dass sie in einer Dance-Show als Jurorin war, jetzt mittlerweile bei Germany's Next Topmodel Jurorin ist und da eher so die Transformationsreise eigentlich von der Bühne hin zum Business ein bisschen beschreibt. Also ist tatsächlich ein bunter Mix. Ich glaube, zu diesen Schwerpunktthemen werden wir im Laufe des Jahres noch ein bisschen mehr kommen. Wir werden so 2, 3 Hefte tatsächlich haben, die sehr stark sich einem Schwerpunkt widmen. Hier ist es jetzt so, sag ich mal, also 1 war auch schon eher ungewollt, ungeplanterweise eher ein Schwerpunkt und daraus hat sich das tatsächlich entwickelt.
Ja, klingt spannend. Tatjana war ja auch schon mal bei uns, bei mir im Podcast.
Ja, habe ich gesehen, genau.
Ja. Was soll ich sagen, jetzt aus Unternehmerinnensicht, was war so das, was hat dich am meisten quasi positiv oder negativ vielleicht auch überrascht jetzt in seiner neuen Herausforderung oder was hast du unterschätzt vielleicht auch? Also, was waren die größten Obstacle quasi, die du aus dem Weg räumen musstest, um so ein Magazin auf die Straße zu kriegen?
Also ich glaube, die erste Hürde, die ich in meinem Kopf überwinden musste, war, dass ich am Anfang natürlich ich komme nicht aus der Branche, das ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil man vieles neu macht, Fluch, weil man fast keine Ahnung am Anfang hat. Ich habe deswegen mit sehr, sehr vielen Branchenexperten am Anfang gesprochen. Und die erste Hürde, die ich bei mir im Kopf überwinden musste, war, dass sehr viele, häufig ist dieser Satz gefallen, das macht man aber nicht so. Oder das macht man aber so. Das ist so ein bisschen wie der Tausender Auflagenpreis versus Tausender Kontaktpreis.
Ja, so, das haben wir noch nie so gemacht. Ne?
Genau. So, und da musste ich die erste Hürde überwinden, nämlich darauf nicht reinzufallen, sondern wirklich mir meine eigene Meinung zu bilden und wirklich nochmal zu sagen, okay, wenn ich diese Branche aufmischen möchte, wenn ich tatsächlich etwas Neues kreieren möchte, dann muss ich auch neu denken. Und jetzt nimm mal die Aussage dieses Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin und überleg mal, was das sinnvollerweise in die heutige Zeit übersetzt heißt. Denn ganz häufig waren das echte Branchengrößen, die sehr, also auch eine Donata Hopfen zum Beispiel, die ja bei uns als Investorin mit an Bord ist, ehemalige Bildchefin, hat super viele Dinge reingebracht, die extrem wertvoll und extrem wichtig waren. Sowohl in der Hinsicht, wir haben ein paar Fehler vermieden und gleichzeitig hat sie auf ein paar Dinge hingewiesen, wie andere das machen, wo wir es sehr bewusst anders machen können, um uns auch ganz klar abzusetzen. Und das war, glaube ich, so die erste Hürde, die ich im Kopf umsetzen musste. Nur weil dieser Mensch, mit dem ich gerade spreche, viel mehr Erfahrung hat als ich und eigentlich viel versierter ist in diesem Fachgebiet, heißt es nicht, dass er oder sie automatisch recht hat, sondern bitte immer noch alles einmal in den Kontext setzen. Und dann war so ein bisschen wie kommen wir am besten in den Markt? Und da werden wir wahrscheinlich nie wissen, ob wir uns richtig oder falsch entschieden haben. Aber ich hatte gedacht, dass wir mit so einer Kickoff-Kampagne, wie das ja so häufig irgendwie auch so bei Kickstarter und so weiter, bei den wo man auch Finanzierungen einsammelt, sag ich mal, ist, das haben wir ohne Finanzierung gemacht, sondern wollten nur so ein bisschen so, ja, am Anfang in den Markt kommen, das Heft mal vorstellen, das ist eine unbekannte Marke, ein unbekanntes Format und dachten, okay, alles klar, wenn wir ganz tiefe Einblicke geben und da schon mal vorab starten und so, dann können wir bestimmt irgendwie schon mal eine ganze Menge Abonnenten gewinnen. Tatsächlich, also war es gut für die Brand Awareness, weil wir überall schon mal aufgetaucht sind, aber es hat sich gezeigt, Menschen wollen, wenn sie ein haptisches Produkt kaufen, dann wollen sie das auch relativ schnell im Posteingang haben, beziehungsweise in diesem Fall sogar im Briefkasten. Das heißt, die Verkäufe gingen, wir sind Anfang November 2020 gestartet mit der Kickoff-Kampagne bis Weihnachten und sind am 23. oder am 21. Januar sind wir rausgekommen mit dem ersten Heft. Und tatsächlich haben wir gemerkt, ab Mitte Januar, wo klar war, das Heft ist nächste Woche irgendwann dann in den Händen, da gingen die Verkäufe erst richtig los. Das ist ein krasses Learning, was ich so nie gedacht hätte, aber tatsächlich vielleicht hilft es jedem E-Commercer da draußen. Vorverkäufe, sau anstrengend, sau schwer. In dem Moment, wo das Produkt da ist, geht es viel, viel einfacher. Das ist, glaube ich, so eine Hürde, die ich überwinden musste. Und wo ich unfassbar positiv überrascht bin, ist tatsächlich das Marktfeedback. Also du hast es eben schon angesprochen mit den Werbekunden. Ja, auch von Werbekunden, aber auch einfach das Marktfeedback im Sinne von endlich, warum hat niemand vorher so ein Heft gemacht? Vielen Dank, dass ihr euch dem widmet. Traut sich mal jemand. Das Feedback ist wirklich wahnsinnig. Also wirklich bis hin zu Tina Müller, CEO von Douglas, die mir irgendwie eine LinkedIn-Nachricht geschrieben hat, irgendwie wie toll sie das Produkt findet und so. Also wirklich, wirklich, wirklich überraschende Nachrichten von wirklich großen Kalibern da draußen. Da kriegen wir unfassbar viel Support gerade. Das tut richtig gut.
Was glaubst du, warum hat das noch keiner vorher so gemacht? Ich meine, ist ja cool, der Erfolg gibt euch ja auch recht, aber dann fragt man sich ja manchmal auch, oder? Also kenne ich das dann irgendwie, wenn man so eine Idee hat, Moment mal, was stimmt denn jetzt hier nicht? Warum hat das? Vor allem merkt einfach, keiner kam auf die Idee oder gab es schon Versuche vorher? Was ist denn da deine Erfahrung?
Ja, in der Tat habe ich mir die Frage natürlich auch gestellt, weil ich dachte, ich bin doch hier nicht das große Genie, was jetzt hier irgendwie was vollkommen Neues entdeckt hat. Das ist ja jetzt irgendwie keine Quantenphysik, was wir hier machen, sondern eigentlich eine natürliche Marktlücke zu schließen. Und tatsächlich ist es so, dass die großen Verlage das alle auf dem Schirm haben. Und die haben auch fast alle ein Konzept in der Schublade liegen. Fast keiner hat sich aber jemals rangetraut. Es gab ja mal, oder es gibt immer noch die Vogue Business zum Beispiel, die aber eher ein Frauenmagazin mit ein bisschen Business-Schwerpunkt ist. Also ein bisschen andere Herangehensweise hat. Es gab vom Fokus, glaube ich mal, ein Projekt, was sich dem gewidmet hat. Tatsächlich haben die das alle relativ schnell wieder verschwinden lassen oder eben gar nicht erst angefangen, weil sie die Zielgruppe zu klein finden. Weil natürlich die Zielgruppe der Businessfrauen noch deutlich kleiner ist als Männer. Die ist aber insgesamt nicht mehr so klein, wie vielleicht natürlich noch vor 10 Jahren. Also 1,3 Millionen Frauen sind in Führungspositionen allein in Deutschland. Und allein die sind ja schon, also Führungsposition heißt ja, ich muss mich irgendwie dem Thema Business wahrscheinlich irgendwie ein bisschen verstärkter widmen und habe irgendwie eine gewisse Karriereabsicht. Dazu kommt noch eine große, 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 große Dunkelziffer an ganz vielen Frauen, die jetzt ganz viele Studienabschlüsse machen, die viel besser sind als bei den Männern, die in tolle Berufe streben, wo sich längst ein Rollenmodell komplett verändert hat, dass Frauen natürlich auch auf ihre Karriere gucken und aber kein Medium haben, in dem sie richtig stattfinden oder wo sie eben genügend Role Models sehen, in denen es stattfindet. Und deswegen tatsächlich, das kennen wir, glaube ich, alle, Verlage schaffen schnell auch mal Hefte, stampfen sie aber auch gerne nach 6 Monaten oder so mal wieder ein, wenn es nicht sofort funktioniert. Und ich glaube, hier muss man ein bisschen mehr Atem haben, weil diese Zielgruppe ja natürlicherweise über die nächsten Jahre wachsen wird. Und deswegen auch das Setup mit so einem kleinen Verlagskonstrukt, eben nur mit 4 Festangestellten, weil uns wichtig ist, dass wir eben die nächsten 3-4 Jahre überleben. Weil ich glaube, jetzt haben wir ein gutes Timing erwischt. Sind aber immer noch einen kleinen Tick vor der Welle. Und ich glaube, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wird es halt echt abgehen bei dem Thema. Das merkt man auch so, dass die Brisanz von der Sichtbarkeit von tollen Role Models, von tollen Frauen, die in der Wirtschaft stattfinden, dass da einfach ein viel größeres Bedürfnis immer mehr entsteht. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall auch da ein bisschen auf länger planen. Um auf deine Frage zurückzukommen, also ja, es gibt die Konzepte, jeder Verlag könnte wahrscheinlich damit relativ schnell rausgehen, die haben aber ganz andere Fixkosten, um so ein Blatt zu refinanzieren und deswegen lohnt sich es meistens nicht für sie.
Wie sieht eure quasi die schreibende Redaktion dann eigentlich aus? Also macht ihr da viel auch selber oder habt ihr einen großen Pool an Freelancerinnen und Freelancern oder wie geht das?
Genau, also Heft 1 haben wir noch ganz viel in Eigenregie geschrieben. Da habe ich sogar noch ein bisschen auch mitgeschrieben. Also ich schreibe selber ich bin alles andere als eine begnadete Autorin, da muss man wirklich sagen. Also ich würde sagen, ich schreibe nicht schlecht, aber auch eben nicht gut. Ich bin aber, glaube ich, eine ganz gute Lektorin. Also das heißt, ganz viele Stories stammen aus meiner Feder, beziehungsweise sind dann irgendwie nochmal über mein Vier-Augen-Prinzip gegangen. Ansonsten haben wir tatsächlich eine ganz wunderbare Chefredakteurin, Susanna Riedmüller, die das Heft fest im Griff und gut im Griff hat. Die Ausgabe 2 schon verantwortet hat und ab Ausgabe 3 natürlich sowieso. Die ist am 1. Februar bei uns an Bord gekommen und die arbeitet mit ganz vielen freien Autorinnen und Autoren zusammen. Denn in Heft 2 haben wir auch schon nur noch sehr wenig selber geschrieben tatsächlich. Und in Heft 3, glaube ich, kommt nur noch die Cover-Story aus unserer eigenen Feder. Alles andere geben wir tatsächlich raus.
Gibt es da so ein Kriterium, also wie ihr da geeignete Autorinnen und Autorinnen sucht?
Ja, also Gott sei Dank haben sich am Anfang sehr viele bei uns beworben, beziehungsweise sehr viele bei uns gemeldet, haben gesagt, tolle Idee, tolle Story, kann ich irgendwie beitragen. Wir gucken, dass wir wirklich, und deswegen ist die Idee auch nicht nur, um Kosten zu sparen, natürlich werden die externen Autorinnen und Autoren natürlich auch bezahlt, sondern einfach auch, um wirklich die besten Köpfe auf den Themen drauf zu haben. Deswegen haben wir eben für den Healthcare-Bereich ganz besondere Autorinnen, die sich dort auskennen. Wir haben für den Wirtschaftsbereich echte Wirtschaftsjournalisten. Wir haben für den Finanzbereich haben wir Leute, die wirklich aus der Finanzindustrie entweder kommen oder da schon viel geschrieben haben. Jessica Schwarz zum Beispiel schreibt auch viel für die Finanzheldinnen und. Also ist wirklich versiert im Thema Finanzen. Das ist uns extrem wichtig gewesen, weil das keine Themen sind, in die man überall sofort leicht einsteigt. Da muss man sich schon ein bisschen reinlesen. Und um diesen Aufwand am Anfang, sag ich mal, ein bisschen zu ersparen, haben wir gesagt, okay, wir holen uns da echte Experten von allen Seiten, wenn wir diese Freiheit der Auswahl haben, und arbeiten deswegen auch nicht nur mit ein, zwei, sondern eher mit 3-4 Händen voller toller Autorinnen und Autoren zusammen.
Ja. Gibt's was in der Männerquote dann bei euch?
Ja, müssten wir wahrscheinlich bald einführen. Wir haben von den 5 Kolumnen, die wir im Heft haben, haben wir immerhin einen männlichen Kolumnisten. Wir sprechen auch gerade mit ein, zwei tollen Journalisten, die für uns schreiben sollen. Also von daher, es werden bestimmt auch mal Männer fürs Heft schreiben. Tatsächlich gucken wir, dass wir da möglichst wenig Klischee abbilden. Also dass wir nicht Finanzen und Wirtschaft irgendwie in männliche Hände geben und dann People und Lifestyle so ungefähr in weibliche Hände. Deswegen versuchen wir da sehr explizit, dass wir eher mal ein Lifestyle-Thema einen Mann schreiben lassen. Finde ich auch spannender vom Perspektivwechsel her, weil wir sagen ja auch, in Wirtschaft und Finanzen macht es manchmal Sinn, aus der Perspektive einer Frau eine Geschichte zu erzählen. Oder eben als Mann zu lesen. Ist ja auch immer mal ganz schön. Deswegen gucken wir da, dass wir nicht zu klischeehaft werden. Aber ja, wird bestimmt auch tolle Männer geben. Genauso wie tolle Männer bei uns im Heft abgebildet sind, wird es auch bestimmt tolle Männer noch geben, die für uns schreiben.
Ja, mit Kollege Klitschko auf dem Cover, ganz ehrlich. Ja, da.
Das genau, passt ja. Doppelcover, genau, um das auch zu zeigen. Ja. Wir sind für Männlein wie Weiblein lesbar. Das bot sich aber bei den beiden einfach an, unter dem Schwerpunkt eben so, was, da komme ich ja nun auch her, so ist das Thema natürlich entstanden, so, was macht eigentlich ein gutes Team aus? Was führt dazu, dass Wladimir Tatjana vertraut? Warum arbeiten Tobias und Alexandra in der Krise besonders gut zusammen? Verstehen sich blind und. Also das sind so Dinge, glaube ich, wo es jetzt auch ein bisschen Zufall war, aber wir auch auf zeigen wollten, gerade auch Mann und Frau können sehr, sehr gut zusammenarbeiten, und da fand ich so schön, und deswegen finde ich auch so toll, dass Wladimir auf dem Cover tatsächlich sitzt und Tatjana steht, weil sie ist seine CEO. Er ist zwar Inhaber der Firma und klar Namensgeber und so, aber sie ist seine CEO, die ihn eigentlich durch den Dschungel durchguidet, und das Bild finde ich ganz schön.
Na, ist ja grundsätzlich, finde ich auch, ne? Ich bin ja auch auf so einer Learning Journey, was jetzt Feminismus, nenne ich immer den Feminismus-Azubi.
sehr schön.
angeht. Und ja, ich glaube, am Ende vom Tag ist es ja Teamwork, und ich glaube, da einfach die Tür auch aufzulassen, ja, auch gerade für Männer einfach auch mal Sachen in dem Bereich zu lesen, hilft wahrscheinlich vielen auch.
Ne? Also total.
Finde ich schon eine total spannende Sache. Wie würdest du denn sagen, wenn man jetzt einfach einen Artikel oder einen Beitrag aus Strive jetzt einfach rausnehmen würde aus dem Kontext? Wüsste nicht, woran würde man merken, dass er aus Strive kommt? Kannst du das beantworten?
Also ich glaube, zum einen von der Aufmachung her, also wenn ich mir das Manager-Magazin angucke, die sind ja nun auch von der Grafik her extrem männlich. Das sind wir definitiv nicht. Da sind wir, glaube ich, cleaner. Also wir sind auch nicht verspielt, und auch genauso, wenn du eine Gala oder so aufmachst, das siehst du auch relativ schnell. Also eine Frauenzeitschrift und uns kannst du relativ schnell daran erkennen, dass wir, glaube ich, ein bisschen cleaner sind. Und ein Manager-Magazin und uns kannst du schnell unterscheiden, weil die Grafik einfach deutlich femininer ist als diese schwarzen Balken zum Beispiel. Woran kannst du es noch erkennen? Wahrscheinlich an der Schreibart. Wir geben sehr, sehr viel auf Storytelling, also wirkliche Geschichten zu erzählen, auch komplexere Themen. Wir werden in Ausgabe 3 unter anderem ein Krypto-Thema mit drin haben. Das so zu erzählen, dass es verständlich ist, es hat für mich nichts mit weiblich oder nicht weiblich übrigens zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie ich gerne konsumieren möchte als Leserin oder als Leser. Und ich glaube, dass jede Story besser wird, wenn sie als Storytelling angelegt ist. Das heißt, wir verpacken Wirtschaftsthemen, glaube ich, vielleicht ein bisschen spannender als es das ein oder andere Wirtschaftsmagazin. Aber da muss sich natürlich jeder auch eine eigene Meinung bilden. Achtung, ne? Da bin ich natürlich höchst befangen. Aber unser Anspruch ist auf jeden Fall, eben eine weibliche Perspektive mit reinzubringen, indem wir das unterscheidet uns wahrscheinlich auch, in jedem unserer Artikel wirst du mindestens eine Frau finden. Also die Einseiter, also wo wir verschiedene Rubriken haben, natürlich nicht. Da gibt's ja nur die Option Mann oder Frau. Aber in den großen Artikeln, wo wir mehrere ProtagonistInnen haben, haben wir immer mindestens eine Frau dabei. Das ist, glaube ich, auch schon, unterscheidet sich. Und insgesamt im Heft sind mindestens 50% Frauen abgebildet. Auch das ist, glaube ich, deutlich anders als zu den anderen Heften. Beim Manager-Magazin haben wir uns mal den Spaß gemacht. Da waren es tatsächlich unter 8%. Also nur so zum Vergleich.
Schon krass, ja. Wenn du mal jetzt in die Zukunft guckst und was glaubst du, was könnt ihr mit Strive bewegen? Was kann sich dank eures Magazins verändern?
Oh, ich hoffe, dass die anderen Magazine nachziehen. Ich gebe lieber meine Marktlücke her, dass auch die Vivo, das Manager-Magazin und die Capital und Co. Alle sehr viel mehr Frauen abbilden. Aber wenn wir dazu kämen, weil es gibt sie, ne? Also das ist ja immer so, dass es wurde ich auch letztens gefragt, warum schaffen die anderen Magazine das nicht, so viele tolle Frauen abzubilden? Dann sage ich habe keine Ahnung. Es wirklich, gibt selten eine Frage, auf die ich keine Antwort habe, aber es gibt sie da draußen. Ne? Also wir finden jeden Tag, also uns werden jeden Tag tolle Vorschläge geschickt, wir finden jeden Tag unfassbar bewundernswerte, mutige und talentierte Frauen, die auch die Welt vielleicht noch nicht gesehen hat oder eben auch schon, wie auch immer. Also deswegen kann ich das nicht so richtig beantworten. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Bin ich am Anfang der Frage hängen geblieben?
Ja, ich meine, woran merkst du quasi, dass ihr was verändert habt?
Ach ja, genau. Genau. Also idealerweise, indem alle anderen Magazine tatsächlich nachziehen und indem wir in 2-3 Jahren diesen Zusatz irgendwie aus Frauenperspektive nicht mehr brauchen, sondern einfach sagen, wir sind eins der etablierten Wirtschaftsmagazine. Und idealerweise eher ein Zukunftsmagazin oder ein Innovationsmagazin als jetzt in dem Sinne ein Magazin aus Frauenperspektive.
Ja, glaubst du, dass das Heft als Heft so, also ich bin aber oldschool, das hatten wir im Vorgespräch schon, ne? Ich brauche sowas in der Hand, ich muss dann blättern irgendwie und gucken und sowas. Wie würdest du das so, jetzt fangt ihr ja ganz frisch an, glaubst du, dass das Print sich dann doch durchsetzen wird? Was heißt durchsetzen wird? Nein, nicht verschwinden wird, so im falschen Fall.
Ich glaube, Print wird erstmal nicht verschwinden. Also ich glaube, in den nächsten 3 bis 5 Jahren mache ich mir da relativ wenig Gedanken. Ich sage auch ganz offen, wir gehen beide Varianten. Deswegen haben wir ein eigenes Online-Magazin, wo nur Online-Inhalte drin sind tatsächlich. Von der Monetarisierung her lohnt es sich tatsächlich nicht, ein reines Online-Magazin zu haben. Das werden wahrscheinlich alle da draußen, die ein Online-Magazin gestartet haben, auch gemerkt haben, dass 70% der Online-Werbeerlöse, also zumindest wenn man von Werbeeinnahmen auch abhängig ist, was wir finanzieren uns eben natürlich über die Abonnenten und Abonnentinnen, aber eben auch über unsere WerbekundInnen. Das ist übrigens das Schwierigste, immer die Sprache zu gendern. Also wenn du sagst, du bist ein bisschen Feminist als Praktikantin, was hast du gesagt?
Azubi.
Azubi, danke. Dann immer unbedingt die Sprache gendern. Da knacke ich, also das muss da, ist am schwersten bei mir zu knacken, weil es so eintrainiert ist leider.
Woran, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft gucken, woran kannst du erkennen, dass ihr mit Strive erfolgreich seid?
Ich glaube, wenn wir mit den großen Wirtschaftsmagazinen mithalten können, was die LeserInnen angeht und auf der anderen Seite, wenn wir diesen Zusatz aus Frauenperspektive nicht mehr brauchen, weil die Großen alle nachgezogen sind und auch alle mindestens 50% tolle Role Models und tolle Frauen im Heft abbilden und wir dann eher eine Art Innovations- oder Zukunftsmagazin sein können, anstatt diesen Fokus etwas aus Frauenperspektive zu erzählen, tatsächlich noch haben müssen.
Wo kann man euch oder dich jetzt und euer Team, wie kann man euch am besten unterstützen aktuell, dass Strive eine Success Story wird? Was können wir alle tun?
Abonnieren, kaufen, weiterempfehlen, unsere Beiträge liken, also uns eine Reichweite geben. Denn das ist natürlich das, was am Anfang mit einer unbekannten Marke am schwierigsten ist, nämlich eine echte Durchdringung des Marktes hinzukriegen. Wir haben eine wahnsinnige Brand Awareness am Anfang gehabt oder auch immer noch, aber wir brauchen ganz klar die Leute, die uns bei LinkedIn teilen, bei Instagram teilen, die tatsächlich einfach das Abo bestellen. Denn nur wenn wir die Abonnentenzahlen tatsächlich vorweisen können, wie die Großen, kriegen wir auf Dauer auch eben diesen wahnsinnigen Rücklauf von den Werbekunden und. Also von daher, wir verschaffen den Frauen Sichtbarkeit, die es verdient haben. Und alle, die finden, dass unsere Zielgruppe tatsächlich ein Magazin verdient hat, müssen uns bitte die Sichtbarkeit geben.
Alles klar, ja. Also unter www.strive-magazin oder Magazine.
Magazine, quasi geschrieben, genau, ja. Englisch, genau. Ja.
.de/shop, da könnt ihr quasi euch die Abo-Pakete quasi genau. Irgendwie angucken. Ne?
Genau.
Also ich kann darf man auch erstmal nur ein Probeabo. Ne?
Ja, unbedingt. Ja. Ja. Ja,
verschenken ist gut, gell? Kann
genau, verschenken ist auch super. Ostern naht.
Stimmt. Ja, klasse. Du, jetzt sind wir schon am Ende der Zeit angelangt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend. Das ist ehrlich gesagt auch mein erster Podcast mit einer Verlegerin oder einem Verleger grundsätzlich gewesen. Ich finde es total mutig, ich finde es total klasse. Wie gesagt, ich lese das wirklich gerne. Und weißt du, aus meiner Perspektive ist es auch so, diese Sichtbarkeit, die ihr da auch auf Frauen gebt, die sind ja, das ist ja total spannend. Und das ist auch so, ja gar nicht, ich habe das ja selber gemerkt, auch um Gäste zum Beispiel für einen Podcast zu kriegen und sowas. Das ist total hilfreich, einfach Frauen da an der Stelle auch sichtbar zu machen, auch für Männer, die dann da reingucken können und sagen, hey, guck mal, das sind da spannende Geschichten. Da gibt es natürlich keine Ausrede mehr.
Schön, dass du das so siehst.
Ja. Und deswegen finde ich das klasse. Also ich drücke euch wirklich und dir und deinem Team wirklich fest die Daumen, dass das funktioniert. Wie gesagt, ansonsten abonnieren, genauso wie den Podcast hier. Das war eine Überleitung.
Unbedingt.
Also wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Und 5 Sterne bei Apple Podcast. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Und wie gesagt, als erstes jetzt mal direkt Browser auf und das Drive Magazin abonniert. Vielen Dank, Katharina Wolf, und schöne Grüße nach Hamburg. Bleib gesund.
Vielen, vielen Dank, lieber Oliver. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
Tschüss.